mitten in einem Gebiete am Fuße eines Berges, in wasserreicher, sonniger und gesunder Gegend soll man bauen,
schreibt der Humanist Leon Battista Alberti, bevor er bis ins Detail, dem Brief des Plinius folgend, künstliche Grotten fordert, Buchsbäume und Wasserspiele. Das mag wenig spektakulär klingen und bezeichnet doch historisch betrachtet eine Wende. Im 15. Jahrhundert kennt man Gärten vor allem als kümmerliche Gevierte im Mauerring der Städte, Nutzgärten zur Versorgung der Stadtbevölkerung bei Belagerungen. Und nun plötzlich:
Am Fuße eines Berges soll man bauen.
Die Zeiten haben sich geändert. Mit dem Fernhandel der italienischen Städte öffnet sich die Welt. Mit dem Untergang des Rittertums ist das Land sicherer geworden und man darf es wagen, sich außerhalb der schützenden Stadtmauer niederzulassen. Und so wie man geografisch in immer größere Fernen vordringt, so weitet sich auch der geistige und zeitliche Horizont. Die Antike wird zum Maßstab. Schließlich finden sich noch überall ihre riesenhaften Überreste. Festlich und gastlich soll nach Alberti der neue Garten seine Besucher empfangen.
Alles lache der Ankunft des Gastes entgegen und juble ihm zu. Belebtheit gibt die Nähe der Stadt, das Ansehen der Straße und die Anmut der Gegend.
Der Garten hat das mittelalterliche Mäuerchen hinter sich gelassen, schaut hinaus auf die Welt und lädt zugleich ein. Wie in der Antike bevorzugt man erhöhte Lagen. In Rom beginnt man, die Höhenunterschiede architektonisch zu bewältigen. Durch Stützmauern für Terrassen, die man dann mit aufwendigen Treppen verbindet. So wird erstmals in der Architekturgeschichte die Treppe zu einem eigenen gestalterischen Element. Der Architekt wird als Gartengestalter unersetzlich. Proportion und Harmonie fordert er. Und dass Haus und Garten aufeinander bezogen sind. Auch Skulpturen, sowohl im Haus wie im Garten aufgestellt, verbinden Architektur und Pflanzenwelt. Die in geometrischen Formen angelegten Rabatten wirken wie mit dem Zirkel des Baumeisters entworfen.
More geometrico.
In der Art der Geometrie, fordert etwas später die intellektuelle Mode, soll man auch Philosophie betreiben. Streng, auf der Suche nach der Idealität schlechthin. Das Abstrakte ist das Wahre, Reine, Schöne. Das Konkrete, das unregelmäßige Gefälle der hügeligen Lage zum Beispiel, nimmt man allerhöchstens in Dienst. Es erlaubt Wasserspiele, Kaskaden, Fontänen. Auch sie zu guter Letzt More Geometrico. Und doch gibt es zu all dieser geometrischen Strenge eine Art gestalteten Einspruchs. Grotten aus eigens herangeschafften Tuffstein, Urhöhlen gewissermaßen, in denen man gern einen Quell entspringen lässt und Muscheln, steinerne Frösche und Nymphen platziert. Ein Reisender im 17. Jahrhundert berichtet von Grotten mit noch ganz anderen Überraschungen.
Merkwürdige Felsen, Wasserorgeln und alle Arten von Singvögeln, die durch Wasserkraft sich fortbewegen und zirpen. Das alles aber wird von einer so naturgetreuen Darstellung eines Gewitters mit solch heftigem Regen, Wind und Donner übertroffen, dass man sich tatsächlich einem sehr starken Unwetter ausgesetzt glaubt.
Das Wort grotesk leitet sich von solchen Grotten her. Eine Art Erlebnistrip wird da inszeniert mit den technischen Mitteln der Zeit. Das Abenteuer, das Überraschende, hat im steifen Dekor der Oberwelt keinen Platz. Und so mag es psychologisch verständlich sein, dass irgendwo zwischen den geometrischen Mustern eine unterirdische Grotte hervorbricht. Beides, die Grotte und die gärtnerische Geometrie, treten einen Siegeszug durch Europa an. In Frankreich findet der italienische Renaissancegarten seine Fortsetzung in den Gärten der Schlösser. Und aus den Grotten werden später dann manchmal sogenannte Eremitagen, Einsiedeleien, wo der Eremit vom Dienst der jeweiligen Aristokratie in niedlicher Weise ein alternatives Leben vorlebt.